Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich froh bin, dass ich mit euch reden kann. Ich glaube, dass sehr viel Positives darin liegt, dass man nicht nur alleine über ein Thema nachdenkt, sondern dass man darüber redet. Und das Thema, das wir jetzt haben, ist für mich und wahrscheinlich für euch genauso kein einfaches Thema. Wie es hier in unserer Sendung üblich ist, haben wir das ja nicht abgesprochen, sondern wir steigen jetzt einfach ein. Das Thema ist das Töten. Jetzt ist ja so, das ist uns allen bewusst, wir leben. Aber wie wir so eigenartigerweise in unserer Sprache zum Ausdruck bringen, wir leben auch mit dem Tod. Ja, wie soll man mit dem Tod leben? Wenn der Tod da ist, ist ja kein Leben mehr da. Und mein Blick fällt hier auf die 10 Gebote. Das ist ja den meisten Leuten sehr geläufig, was da drin steht. Und dieser ganz kurze Satz fällt ins Auge: Du sollst nicht töten. 2. Mose 20, Vers 13. Ein ganz wichtiges und ich würde mal sagen auch zentrales Gebot: Du sollst nicht töten. Jetzt ist natürlich dieses Thema ein Riesenthema. Und jetzt müssen wir zusammen mal schauen, in welche Richtung gehen wir. Zum Beispiel hier, wie die Bücher, die ich da hingelegt habe, die jetzt leider alle in Englisch sind. Ist Gott ein moralisches Monster? Dieser Titel erinnert ja an die Aussage von Richard Dawkins, einem Biologen, wohl einem der bekanntesten Atheisten unserer Zeit, der zum Ausdruck gebracht hat, also der Gott des Alten Testaments, der ist rachsüchtig und der ist blutrünstig und der ist ein Rassist, der ist ein Kinder- und Völkermörder, der ist größenwahnsinnig, also das ist ein Gott, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und deshalb zweifelt er ja an, ob es überhaupt einen Gott gibt. Er sagt, das ist eher eine Vorstellung, die die Menschen irgendwie im Kopf haben. Dann natürlich können wir reden über Suizid, über Genozid, Völkermord, also das Feld, auch über Todesstrafe könnten wir reden. Also ist es erlaubt, andere Menschen aktiv zu töten? Ich meine, darum geht es eigentlich. Ist es erlaubt, andere Menschen aktiv zu töten? Jetzt haben wir das Dilemma, dass in der Bibel sogar Gott als derjenige auftritt, der das Töten befiehlt. Ja, wenn er zum Beispiel den Israeliten sagt, wenn ihr nach Kanaan einzieht, in das gelobte Land, dann schaut zu, dass ihr die Leute da umbringt und zwar auslöscht. Und das wird dann auch bestätigt, ja, in bestimmten Versen. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Thema um? Ihr habt euch sicher auch schon Gedanken darüber gemacht. Töten, aktiv töten, ist das überhaupt eine Option, jetzt vor allem für Christen, die Bibel ernst nehmen? Euthanasie ist eine andere Frage. Darf ich jemandem helfen, sich das Leben zu nehmen? Oder wenn wir ans Dritte Reich denken, wo man das unwerte Leben, ja, da haben Menschen sich tatsächlich angemaßt, andere Menschen als unwertes Leben zu bezeichnen, weil sie ja nur sozial gesehen der Gesellschaft auf der Tasche liegen, weil sie versorgt werden müssen. Und dann hat man sie gezielt umgebracht. Ja, ein Horror eigentlich. Oder wenn wir den Holocaust nehmen, ja, auch Drittes Reich. Also wir haben ja Dinge im Kopf, wenn es um das Thema Töten geht, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja so viel. Aber das Leben ist so kostbar, Töten ist out.
Also ich denke, es ist nicht umsonst in Stein eingemeißelt worden als eine der Hauptregeln, sage ich jetzt mal, die Gott mitgibt. Wir sehen ja schon im Alten Testament, dass Gott sogar Ausnahmen macht, auch von dieser Regel wieder. Das ist ja auch noch mal eine spannende Geschichte. Wir sehen im Neuen Testament auch beim Sabbatgebot, wie Jesus wieder Ausnahmen macht. Und dann merkt man, es ist eine ganz wichtige Regel, also auch in meinen Augen, weil es gibt wenige Dinge, die wir so wenig rückgängig machen können vom Schaden her, wie wenn wir jemanden das Leben nehmen. Also das müssen wir uns schon bewusst sein. Das ist was anderes, wenn ich ihn bestehle, Selbst wenn ich ihn belüge, kann ich noch mal hingehen und sagen, du, tut mir leid. Und ja, ich kann es natürlich nicht rückgängig machen, aber ich kann den Schaden begrenzen. Aber Leben nehmen, wir Menschen sind an diesem Limit, dass wir sagen können, nach ein paar Minuten sind wir nicht mehr in der Lage, jemanden, der tot ist, auch wieder zurückzuholen. Das ist eine Grenze, das ist unwiderrufbar. Und deswegen denke ich schon, ist es einer dieser wichtigen Regeln in der Bibel. Und für mich ist es so eine Grenze, du sollst nicht töten, definiert eine Grenze eigentlich des Wertes, du hast es schon angesprochen, wo Gott sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Darum geht es ja. Es geht, dieses Leben zu schützen. Und dieses Leben zu schützen bedeutet am äußersten Ende, hey, nimm dem anderen nicht sein Leben.
Das wäre für mich so. Ja, für mich ist auch an deinen einleitenden so Gedanken auch, geradezu in Bezug auf Gott, ist es bei diesem Thema für mich halt sehr wichtig, auch so die Grundlage zu klären, auf der man halt redet, oder manche Grundlagen zumindest, so dass, weil wenn man die nicht hat, dann wird es wirklich auch sehr schwer, darüber zu reden. Wenn nicht klar ist, was für ein Fundament hat man. Und für mich ist halt eines der Fundamente bei diesem Thema, wenn ich an den Anfang der Geschichte gehe, dass ich merke, in der Tat, Gott will, und das hast du ja auch im letzten Satz so formuliert, ich lebe, ihr sollt auch leben. Also Gott will, dass der Mensch, dass die Tiere, dass die Pflanzen, dass alles Geschaffene lebt. Und das ist auf Leben hin angelegt worden, und zwar auf ein Leben ohne Ende. Also für den Menschen ist der Baum des Lebens im Garten Eden gepflanzt. Er hat Zugang zu diesem Baum des Lebens. Und damit hat er Zugang zum Leben, zum ewigen Leben. Wenn er isst, dann in dem Essen vollzieht sich eben dann auch so dieses Leben, das oder verlängert sich sein, er kann leben. Und er wird vor dem Tod gewarnt. Also wenn du diese Schritte gehst, dann wird der Tod in deine Wirklichkeit hineinkommen. Geplant, beabsichtigt, gewollt war aus der Sicht Gottes der Tod nicht. Das ist halt eine Grundlage. Jetzt kann man sagen, glaube ich nicht, nehme ich nicht an. Gut, dann wird es halt dann sehr schwierig, dann jetzt die Diskussion, dann zumindest, wenn man jetzt biblisch, christlich diskutiert, wird es schwierig, dann die Diskussion, irgendwie eine Stabilität in die Diskussion hineinzubekommen. Natürlich kann man jetzt dann sagen, okay, wenn wir davon ausgehen, wenn das so eine Grundannahme ist, Gott will, dass der Mensch, dass die Tiere, dass die Welt am Leben erhalten wird, die Schöpfung, die Natur, dass das am Leben erhalten wird, beweist sich das dann im Laufe der Geschichte, diese Haltung? Also wie setzt er das dann um? Das ist für mich dann anders. Ich sage, okay, wie handelt denn Gott? Könnte ich jetzt ersten Schritt mal machen? Kain und Abel, Kain bringt seinen Bruder Abel um. Gott sorgt, dass Kain nicht stirbt. Er schützt ihn sogar. Also er schafft in diesem Totschlagsituation, Mordsituation, ist nicht so ganz klar, was Kain da macht. Er sagt zu seinem Bruder, lass uns aufs Feld gehen. Dann gehen sie aufs Feld und dann bringt ihn Kain um. Verscharrt ihn, versteckt ihn. Was ist da passiert, wird nicht genau erklärt. Aber Gott schützt den Täter. Könnte man ja fast sauer werden. Abel ist tot. Er kann jetzt irgendwie, für ihn ist vorbei und jetzt wird auch noch der Täter geschützt. Aber für mich ist da so, ja, Gott will irgendwie, dass das Leben immer wieder weitergeht, auch wenn die Bedingungen schrecklich sind oder wenn es aus dem Ruder gerät. Ist eher so seine Frage, okay, wie kriegen wir es wieder hin angesichts der Situation? So, und jetzt könnte man so langsam mal durchgehen durch die verschiedenen Beispiele und sagen, zumindest aus der Sicht Gottes, wird er dem gerecht? Also was für ein Gott, mit was für einem Gott haben wir es zu tun? Ja. Und da habe ich so für mich den Eindruck, wenn ich das verfolge, aber man muss sich natürlich dann eben die Zeit und auch die Ruhe nehmen, diese Geschichten auch zu lesen und da auch hineinzutauchen, Teil aller Akteure zu werden, dass er eigentlich der ist, der Leben versucht möglich zu machen, unter den schwierigsten Bedingungen, die es halt dann eben gibt. Wenn Menschen ausrasten und wenn Unrecht ist und wenn und. Und natürlich wird er dann auch zu dem, der auch dann Leben begrenzt für Menschen. Oder eben Leben auslöscht, ja, eben tötet. Das ist natürlich schwierig, zuckt man zusammen.
Also ja, natürlich, sagt, wow, ein Typ, weil, das im Wider, weil das im Widerspruch zu stehen scheint.
Genau, und weil es ja, weil's ja mich verunsichert, so, jetzt ist Gott jetzt für mich, gegen mich, genau. Und der ist ja so viel stärker, und dann zuckt man halt so zusammen.
Naja, von der Logik her, jetzt einfach mal, eine der Ausnahmen im Alten Testament ist ja auch die Todesstrafe bei bestimmten Vergehen. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das heute noch relevant ist oder nicht. Das ist ein
anderes Thema. Heute keine Todesstrafe mehr haben.
Genau, genau. Aber damals, humanen Strafvollzug, wie wir ihn heute kennen, das hätte es gar nicht gegeben. Das wäre noch nicht mal verstanden worden. Man muss ja auch irgendwo agieren unter den Menschen, wie sie sind. Hilft alles nichts an der Stelle. Aber diese Todesstrafe war zum Schutz, zur Begrenzung. Zum Schutz der Lebenden. Ich meine, das machen wir heute. Wir entziehen Freiheit eben. Gott hat Freiheit gewährt, dem Kain, seinen Bruder totzuschlagen. Das ist erstaunlich, dass er ihn dann danach schützt. Ja. Da fragt man, warum hat er nicht vorher eingegriffen? Ja. Aber nee, er lässt Freiheit zu. Aber selbst wir heute entziehen Freiheit, um Leben zu schützen. Und die größte Freiheit in Zug ist eben, dann das Leben auch zu nehmen. Und,
aber ich meine, die Frage ist ja, ist der Mensch tatsächlich in der Lage zu beurteilen, ob jemand weiterleben darf oder nicht, wenn wir jetzt über Todesstrafe reden. Das ist ja eine sehr heikle Diskussion eigentlich, auch sehr kontrovers geführte Diskussion. Selbst in Amerika, dem Land, wo ja in etlichen Bundesstaaten tatsächlich noch die Todesstrafe verübt wird, ist ja doch auch eine Diskussion vorhanden, auch in der Gesellschaft dort, wo es viele Gegner der Todesstrafe gibt. Und hier in unseren Breitengraden, in Mitteleuropa, haben wir ja die Todesstrafe schon lange abgeschafft. Wahrscheinlich eingedenk dieser Überlegung, wie wollen wir beurteilen, ob das tatsächlich angebracht ist, und dürfen wir tatsächlich Leben nehmen, auch im Strafvollzug. Und es ist ja tatsächlich auch vorgekommen, dass Leute unschuldig umgebracht worden sind, also getötet worden sind auf dem elektrischen Stuhl oder durch die Giftspritze, obwohl man hätte herausfinden können, dass sie unschuldig sind. Also das ist eine heikle Geschichte, und ich frage mich das wirklich. Ist der Mensch in der Lage zu entscheiden? Ich meine, im Alten Testament war es wahrscheinlich Gott, der dann entschieden hat. Ja? Also dieses Vergehen ist passiert, also jetzt muss die Todesstrafe erfolgen. Es war auch eine Theokratie, also eine Gottesherrschaft. Völlig andere Situation, genau, als wir sie heute haben. Aber ich bin da persönlich sehr skeptisch, wenn es darum geht, dass ein Mensch entscheiden soll, du musst jetzt sterben für das, was du getan hast.
Also die Frage, unter welchen Bedingungen kann ein Mensch einen anderen Menschen töten, dem geht für mich voraus. Und das, ich bin immer noch bei diesen Grundlagenfragen unterwegs, dass der Tod in der Bibel angekündigt wird als eine Folge der Trennung von Gott. Also auch da erleben wir, zumindest in den ersten Seiten der Bibel, Gott gar nicht als einen Tötenden, sondern von ihm geht Leben aus, und die Negierung dieses Lebens zieht den Tod oder das Sterben nach sich, weil es gar nicht anders geht. Sowohl quantitativ als auch qualitativ wird Leben eben von Gott gefühlt, sozusagen. Quantitativ, also die Länge der Zeit, qualitativ die Art und Weise, wie Leben eben ausgefüllt wird oder möglich wird. Während, und da hänge ich schon bei diesen Worten nach, dass aktive Töten erstmalig dem Menschen zugeschrieben wird, der in dieser Trennung von Gott lebt, der aus Eigennutz oder aus Bedrohung oder
Neid
oder aus Neid, aus dem Ego heraus einen anderen Menschen tötet. Ja? Also das Töten wird erstmalig dem Menschen zugeschrieben und nicht Gott, während, wie gesagt wurde, Gott sogar da immer noch der Schützende ist, der unter diesen veränderten Bedingungen sogar immer noch schaut, wie kann jetzt Leben weitergehen. Ja? Das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Grundlage, das Töten im Sinne des Mordens, müsste man eigentlich sagen, dem Menschen, uns Menschen zugeschrieben wird, während das Leben Gott zugeschrieben wird. Und weil er als derjenige, der Leben gemacht hat, quantitativ und qualitativ weiß, was das Leben ausmacht, dann ist er auch berechtigt, darüber zu entscheiden, ob Leben eben nicht mehr möglich ist. Ja? Aber das, da gehe ich auch mit. Nicht den Menschen ist das gegeben, sondern nur Gott ist das gegeben, zu entscheiden, ob und wo ein Leben
und das hat
beendet
er ein
wird.
Paar Seiten später dann tatsächlich gemacht, ja, als die Sintflut kam. Mhm. Und er sagte, die Menschen sind so verdorben, sie dürfen nicht mehr weiterleben. Das hattest du, glaube ich, gerade erwähnt, Hartmut. Also es muss von Gottes Seite scheinbar ist es so, es muss eine Begrenzung des Bösen geben. Und interessanterweise scheint das, ich sage mal ganz vorsichtig, nur dadurch möglich zu sein, dass diejenigen, die sich mit dem Bösen so sehr identifiziert haben, tatsächlich ausgerottet werden. Es klingt eigentlich furchtbar, ja, dass jemand, ein Wesen, das lebt, das von Gott Leben geschenkt bekommen hat, weil er der Schöpfer ist, weil er der Lebensgeber ist, von Gott dieses Leben wieder genommen wird, in einem Gerichtshandeln, Exekution, Auslöschung, weil die Person sich ja eine Grenze überschritten hat oder eine ganze Gesellschaft wie damals einfach so böse war, dass Gott sagt, ich sehe keine andere Möglichkeit mehr, sonst würde das überhand nehmen.
Also nochmal dran anknüpfen, ich fand es wirklich, also diesen Vergleich jetzt nochmal sehr gut rausgearbeitet, Gott, der Leben gibt und das aktive Töten dem Menschen, das Ganze ist ja sogar noch weiter zugespitzt, weil es sein Bruder ist. Es ist ja der eigene Bruder. Also man kann jetzt schon sagen, die Bibel ist nicht besonders optimistisch, was den Menschen angeht, so von Anfang an. Also so sag ja den anderen umbringen, der irgendwo ganz weit weg wohnt und so, dass und ein ganz anderer ist als ich selber, der Fremde, da irgendwie da kriegt man es vielleicht eher hin. Aber wenn es der eigene Bruder ist, mit dem man aufgewachsen ist, mit dem man sein Spielzeug geteilt hat oder nicht geteilt hat, wie auch immer, aber das ist schon von Anfang an lässt es einen wirklich auch zucken. Und je nachdem, als wer man sich jetzt so, mit wem man sich in der Geschichte identifiziert, ich bin eh immer der Abel, dann kann man ja sich zurücklehnen, wenn man sagt, ich könnte auch Kain werden, dann ist das in der Tat.
Besser der Unschuldige
zu sein. In der Tat muss das ja einen erstmal schrecken. Und ich habe auch, als du so geredet hast, so gedacht, boah, also Wahnsinn, ja. Und ich meine, ich lese es jetzt nochmal bewusst, jetzt hier so die Verse vor der Sintflut. Die Erde war aber aus der Sicht Gottes jetzt bewertet. Kapitel 6, Vers 11, 1. Mose 6, Vers 11. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Also voller Gewalttat. Sag ich jetzt mal so, Kain und Abel, alle. Oder so. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Es wird nochmal wiederholt, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Und so, als ich mich mal intensiver mit dieser Geschichte so beschäftigt habe, dachte ich mir, also Frieden auf Erden herrschte, als alle tot waren. Das ist schon krass. Also so, und dann dachte ich, ja, irgendwann kam ich so, ja stimmt, Friedhof. Also da ist es friedlich. In den Wohnungen und Häusern ist es manchmal friedlich. Oftmals geht es sehr gewalttätig zu oder auf unseren Straßen oder da, wo wir sind, ist wirklich, es gibt ja auch die schönen Weihnachtsmomente, sage ich jetzt mal, oder was weiß ich, Geburtstagsfeiern oder friedlich sitzt man beieinander und freut sich, aber oft ist es sehr unruhig. Da bin ich schon auch innerlich zusammengezuckt, dachte ich mir, Klaus, Wahnsinn. Wann bist du die Quelle von Unruhe, von Streit, von eben Gewalt? Von, wenn es dann zum Äußersten geht.
Weil das Töten hat immer eine Vorgeschichte. Ne?
Natürlich, es ist ja immer eingebettet. Ja. Es ist selten einfach, man will ja was sich das Land des anderen, seine Kuh, sein Auto, was weiß ich, sein Geld oder was auch immer.
Also deshalb halte ich es für so wichtig, wenn wir vom Leben oder vom Töten sprechen, unter welchen Bedingungen ist Leben wirklich Leben? Ja. Was sind die Grundbedingungen, die das Leben lebenswert machen, ja, oder lebenswürdig machen? Und wenn sie nicht gegeben sind, also wenn es so verdorben ist, jetzt, wie jetzt der Text sagt, ja, wenn wir so selbstzerstörerisch sind, dass kaum etwas von uns übrig bleibt auf verschiedenen Ebenen, dann kann Gott schon sagen, lieber auslöschen. Aber gleichzeitig, da kommt auch seine Sehnsucht nach dem Leben gleichzeitig zum Tragen, denn irgendwie bringt er es auch nicht übers Herz. Er schaut, dass das Leben irgendwie weitergeht über den Noah. Als es aber um den Menschen ging, in Bezug auf das Nehmen vom Leben, finde ich bezeichnend, dass in Genesis Kapitel 9 direkt danach der Schutz des menschlichen Lebens von Gott her ausgesprochen wird. Also nachdem er sozusagen durch die Sintflut neu gestartet hat, lesen wir hier in Kapitel 9, ich finde es schon bezeichnend, Kapitel 9, Vers 6, sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Also Gott schützt sofort das Leben mit der Begründung, nach dem Bilde Gottes ist der Mensch gemacht. Deshalb darf der Mensch einen anderen Menschen nicht töten. Ja? Also das heißt, Gott bestimmt, wo Leben enden kann und Gott bestimmt, wo Leben zu schützen ist. Und das ist gesetzt. Und dem Menschen ist nicht gegeben, dass er eines anderen Menschen das Leben nimmt, auf verschiedensten Ebenen. Also vielmehr ist für mich die schwierige Frage, was machen wir mit der Situation? Also ich kann damit leben, wenn Gott Leben nimmt, denn er weiß, wie Leben auszufüllen ist und er kann das auch am besten abschätzen, wenn es nicht mehr weitergelebt werden kann. Aber für mich wird es dort schwierig, wenn Gott auch durch Menschenhand einlädt, dass anderes Leben genommen wird. Also das geht dann jetzt zum Thema Todesstrafe oder...
Aber das sagt er jetzt schon in dem Vers, den du gelesen hast.
Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Aufforderung ist oder eine Folge. Also ich lese das, wenn jemand Menschenblut vergießt, braucht er sich nicht zu wundern, wenn er durch Menschenhand auch stirbt, sozusagen.
Okay,
ja?
Okay.
Aber Vers 5 vorher.
In Vers 5, genau, also das will ich fordern, okay.
Von jedem Tier werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders,
werde ich
die Seele des Menschen einfordern.
Ja, aber das wie wird er das einfordern?
Ja, genau, das ist der springende Punkt für mich, da ist es Wie für mich nicht relevant, ob er jetzt einen Engel schickt, der die Armee da getötet hat, was da in der einen Geschichte, ob er in bestimmten Situationen Menschen sagt, okay, ihr seid jetzt meine Handlanger an der Stelle, oder ob er das selber macht oder durch ihn. Die Frage ist, und das ist eben am Anfang auch angeklungen, wer ist Gott? Wenn Gott so ist, wie Richard Dawkins, dieser Atheist, beschreibt, ein willkürliches Monster, das hier sinnlos Menschen hinrichtet, dann kann ich sagen, da bin ich auch Atheist. An so einen Gott glaube ich nicht. An so einen Gott wollte ich gar nicht glauben. Kann ich Richard Dawkins völlig verstehen. Aber jetzt ist eben die Frage, können wir es nachvollziehen? Nehmen wir die Texte nicht willkürlich nur raus, sondern versuchen wir mal zu verstehen, welchen Sinn macht eigentlich Gericht? Welchen Sinn macht ein Gericht bei uns heute? Gut, wir töten die Menschen nicht, aber wir sperren sie für 15 Jahre. Manchmal sogar noch mit Sicherheitsverwahrung hinter Gittern. Welches Recht haben wir überhaupt, so ein Urteil zu sprechen? Ja, ja nee, wir müssen ja beschützt werden. Ah, okay. Und diese Fragen, Sartre, der wirklich jetzt nicht mit dem Christentum im Zusammenhang gebracht hat, hat einmal gesagt, wer nicht das hasst, was Menschen kaputt macht, kann sie nicht lieben. Und da denke ich, da sind wir am Punkt. Wie wird Böses begrenzt? C.S. Lewis hat einmal gesagt, das Böse ist nicht in der Lage, sich selbst zu begrenzen. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Krebs ist nicht in der Lage. Normale Zellen wissen, wo sie anfangen, wo sie aufhören, wie sie zu wachsen haben, wann sie aufhören zu wachsen haben. Aber eine Krebszelle, die wuchert, bis der Organismus, von der sie lebt, von der das Krebsgeschwür gelebt, kaputt geht. Das heißt, entweder gibt es einen begrenzenden Faktor für das Böse. Das Böse ist nicht in der Lage, sich selbst zu begrenzen. Und da sagt Gott, da bin ich da. Egal mit welchen Mitteln, wen er beauftragt oder sonst irgendwo. Ich bin da. Ich kann dem Bösen Grenzen setzen, damit das Leben überhaupt noch eine Chance hat. Denn das ist der Text, den du vorhin gelesen hast, 1. Mose 6. Da war ja fast keine Chance mehr. Wie viel Leute waren denn noch übrig, die nicht gewalttätig, nicht sich gegenseitig bedroht hatten an der Stelle? Und da heißt, er fand Noah und seine Familie. Hey, waren da nicht noch andere gewesen?
Aber auch das ist ja nochmal interessant. Und da kommt jetzt bei der Frage so, wer ist denn Gott und wie ist Gott? Wir haben Kapitel 9 gelesen, 1. Mose 8, Vers 9, die paar Verse. Jetzt gehe ich nochmal zurück nach der Sintflut, Kapitel 8. Da heißt es, und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf diesem Altar. Okay, sie kommen also aus der Arche raus, machen einen Altar und jetzt, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ja so, wir kriegen jetzt hier Zugang zu dem Herzen Gottes, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Also ein Stück weit das, was der Grund war für die Sintflut, ist jetzt hier der Grund dafür, dass er sagt, komm, es soll trotzdem weitergehen. Also für mich ist so, eben, wäre Gott wirklich so böse, hätte er wirklich einen Friedhof gemacht. Und zwar alle getötet, auch Noah und seine Familie. Denn so toll sind sie auch nicht, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und da ist Noah und seine Kinder und ihre Frauen und Kindeskinder, die sind nicht besser, wie sich dann ja auch zeigt.
Und er hätte einfach neu anfangen können.
Ja, aber was ist neu anfangen? Ja. Er sagt ja so, neu anfangen sagt ja immer der nicht liebt. Der nicht liebt, sagt Schlussstrich, neu anfangen. Ja. Der liebt, der sagt, kriegen wir es irgendwie hin?
Ja.
Und ich habe den Eindruck, so diese Arche ist so ein Schlüsselloch so von dem Tod hin zum Leben, wo er sagt, komm, wagen wir es nochmal, wagen wir es erneut.
Also das finde ich so grundlegend, dass Gott immer wieder darum bemüht ist, die Grundbedingungen des Lebens zu fördern, zu schaffen, voranzubringen. Und auch angesichts dessen, was du vorhin angerissen hast, wie ist das, wenn Gott Menschen, jetzt zum Beispiel dem Volk Israel, befiehlt, andere Menschen zu töten. Ja. Aber auch da muss man die Texte näher anschauen und man könnte fast den Eindruck bekommen, dass beim Auszug aus Ägypten, dass Gott der Handelnde war und sie die Passiven vielmehr. Also dass er einiges vielleicht sogar geregelt hätte, könnte man vermuten. Und dort, wo er sie aber einbezieht, aus welchen Gründen auch immer, ist das von ihm geregelt, beziehungsweise den Menschen auch in der Gegend ist die Möglichkeit gegeben, der Umkehr oder der Anbetung des Gottes Israels oder der Ergebung. Also es ist nicht irgendwie, Gott schickt sein Volk und die sollen jetzt alle ausrotten. Also da gibt es verschiedene Feinheiten, mit welchen Völkern wie vorgegangen wurde. Und das Ganze gestaltet sich, ist auch wichtig, dass Gott ein Volk formiert, für das er auch Gesetze erlässt, sozusagen. Also da gibt es auch Grundbedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Israel, in der Theokratie, die zu Geltung kommt und die in eine Zwiesprache kommt jetzt mit den anderen Völkern und manchmal auch brutal zum Tragen kommt. Und das ist eh für mich so das Dilemma, wenn Gott Leben auslöscht, zwar von sich aus, ja, durch die Sintflut oder indem er einfach Feuer vom Himmel schickt oder sowas. Ja,
da ist es einfach, ja.
Ist das, er ist ein, und er kann es abschätzen, er weiß, was er tut und es ist so. Wir brauchen nicht alles verstehen. Aber geht es für uns Menschen, dass wir uns die Finger nicht schmutzig machen? Geht es als einen Israeliten, der jetzt in den Krieg zieht, im Namen Gottes, sage ich mal, und andere tötet? Was macht das mit diesen Menschen? Also für mich ist die Frage, ist es möglich, sich die Finger nicht schmutzig zu machen? Oder gibt es Fälle in der Bibel, wo das eben ausgeschlossen ist? Auch wenn du die Todesstrafe ausführst, was er auch gab, ja? Also Gott sagt ja auch dem Mose und so weiter, die sollen sowas machen. Ja klar, machst du das. Und es ist auch so, ja, du vollstreckst das. Aber packst du das seelisch? Oder was macht das mit Menschen, wenn ihnen das zugemutet wird? Und da komme ich ein bisschen an meine Grenzen, inwieweit Gott uns zumutet, das auch in einem Gerichtbarkeitskontext zu tun, in der Theokratie. Also es lässt sich für mich nicht daraus ableiten, dass Todesstrafe jetzt heute legitim wäre.
Das aber ich finde es echt spannend. Also ich verstehe deine Frage auch nochmal unter dem Aspekt, so können wir leben in diesem Setting, in das wir jetzt nun mal hineingesetzt wurden, wo das Gute und das Böse, Leben und Tod gleichzeitig vorhanden sind, ohne durch unser Leben auch gleichzeitig zerstörerischer Faktor zu sein. Für eine Pflanze, für eine Ameise, auf die ich trete und so weiter und so weiter. Also ich lösche ja Leben aus, kontinuierlich löschen wir Leben aus. Wenn wir Fleisch essen, löschen wir Leben aus, halt nicht von Menschen, aber von Tieren und so weiter. Also können wir leben, ohne uns schmutzig zu machen? Also können wir so leben, dass wir wirklich fein rein rauskommen? Denn, jetzt auch so die Frage, die du vorhin gestellt hast, so, naja, Menschen entscheiden über den Tod des anderen. Ich habe es jetzt, 1973 kam das Gesetz über den finalen Todesschuss in Deutschland. Mhm. Nach diesem Attentat in München, Oktoberfest. Attentat, was da passiert ist, 1972, 73 kam danach das Gesetz des finalen Todesschusses. Eben ein Amokläufer, der durch ein Einkaufszentrum läuft und Menschen tötet. Da wird nicht diskutiert. Das ist jetzt per Gesetz. Es gibt eine gesetzliche Grundlage, dass eben es nicht jetzt ein Schuss wird, der Arm oder Bein, das den schwächt, den Täter, sondern es gibt den finalen Todesschuss. Es wird auf den Kopf gezielt oder auf was, wie auch immer. Und die Person wird niedergestreckt. Mhm. Da wird nicht diskutiert. Eben. Oder wenn man sagt, ja, aber jeder würde sagen, wenn so jemand in einer Schule wütet, ist doch klar, dass wir nicht, lass uns mal drüber reden, wie geht's dir, was hast du alles so erlebt, warum bist du so drauf, wie du drauf bist? Sondern sagt jeder, schützt die Kinder. Ja, und gehe ich jetzt zurück, halt so, Exodus, 2. Mose, ein Pharao, 2. Mose, Vers 1, ein Pharao, der seinem ganzen Volk gebietet, jeden Sohn, der den Israeliten geboren wird, der soll in den Nil geworfen werden. Hier wird ein Volk in den Genozid hineingenommen. Ja, lass uns mal darüber reden. Also ich habe den Eindruck, Gott redet sehr lange mit dem Pharao. Da wird lange geredet, da wird lange diskutiert. Ja, aber schau mal, erste Plage, zweite Plage, das steigert sich ja dann. Natürlich zucke ich zusammen, wenn es dann heißt, jede Erstgeburt in Ägypten stirbt. Ja, durch Gott kann er sagen, es war jetzt kein Mensch, Gott hat es gemacht, Gott wird es wissen. Natürlich zucken wir trotzdem zusammen. Von Mensch, von Pharao bis zum Tier. In einer Nacht geht der Tod durch dieses Land. Was ist das? Ja? Aber wir merken dennoch, dass wenn wir sagen, dem Bösen Grenzen setzen, versuchen wir als Menschen, jetzt mal selbst wenn wir Gott auslassen, irgendwie gesetzliche Grundlagen zu schaffen, um das Böse, dem Bösen, dem Tod, irgendwie eine Grenze zu setzen.
Ich meine, wir merken schon, das erfordert sehr viel differenziertes Denken. Also man kann das nicht alles in einen Topf werfen. Mhm. Es gibt da große Unterschiede. Ich meine, wo du gerade davon geredet hast, was Gott auch tut und dass die Israeliten ja auch aufgefordert wurden, andere umzubringen. Ich habe jetzt Texte hier vor mir, die habe ich mir mal im Vorfeld rausgeschrieben. 5. Mose 20. Es wird ja meistens Josua angeführt, ja, wo es heißt, Josua 11. Ich zitiere erstmal den Josua-Text, dann haben wir den Kontrast. Da steht hier, Josua, Vers 12, Josua 11, Vers 12.
Dann ist das 5. Mose oder bist du?
Nein, ich bin jetzt im Josua 11, Entschuldigung, ich komme dann zu 5. Mose danach. Josua 11. Dazu nahm Josua alle Städte dieser Könige mit ihren Königen ein und erschlug sie mit der Schärfe des Schwerts und vollstreckte den Bann an ihnen, wie Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Und dann kommt Vers 14. Die ganze Beute dieser Städte und das Vieh teilten die Israeliten unter sich, aber alle Menschen erschlugen sie mit der Schärfe des Schwerts, bis sie vertilgt waren und ließen nichts übrig, was Odem hatte. Und jetzt im Gegensatz dazu 5. Mose 20, das ist nämlich sehr interessant, das ist also jetzt davor noch, das ist jetzt die Rede von Mose. 5. Mose 20, ab Vers 10.
Das ist ja, bevor sie in das Land Kanaan
einziehen. Bevor sie in das Land Kanaan kamen, genau. Wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr zunächst Frieden anbieten. Und es soll geschehen, wenn sie dir friedlich antwortet und ihn dir öffnet, dann soll alles Volk, das sich darin befindet, dir zur Zwangsarbeit unterworfen werden und dir dienen. Und wenn sie mit dir nicht Frieden schließt, sondern Krieg mit dir führt, dann sollst du sie belagern. Und gibt der Herr dein Gott sie in deine Hand, dann sollst du all ihre Männlichen mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Doch die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, all ihre Beute sollst du für dich rauben. Und du sollst von der Beute deiner Feinde essen, die der Herr dein Gott dir gegeben hat. So sollst du mit allen Städten tun. Aber, Vers 17, du sollst an ihnen unbedingt den Bann vollstrecken. Und dann werden sie alle aufgeführt, diese verschiedenen Völker in Kanaan. Das führt mich zu dem Schluss, weiß nicht, wie ihr das seht, man muss das differenziert angehen, man muss den Kontext beachten. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, rottet sie alle aus. Ist ja auch so, man hat ja dann festgestellt, von der Archäologie her, dass es, glaube ich, nur 3 oder höchstens 4 Städte waren in Kanaan, die die Israeliten tatsächlich erobert haben und dem Erdboden gleichgemacht haben. Das war Jericho, das war Ai, Hazor und ich glaube noch eine Stadt. Aber das waren nicht flächendeckend.
Also man kann sich diesen solchen Fragestellungen kann man sich nicht von oben her nähern, sondern man muss von unten herkommen. Was meine ich damit? In der Tat situativ, geschichtlich, man muss da hineingehen in das Ganze. Das geht nicht. Das geht nicht so mit einer gewissen Systematik, wo man sagt, wo man über den Dingen steht, sondern man muss in der Tat in den Dingen drin sein. Und das macht ja dann auch was mit einem oder hilft einem, besser zu sortieren oder zu verstehen, zu durchdringen, zu bewerten, was da genau passiert ist. Das, sagen wir mal, so mache ich das und so will man ja auch, dass es mit einem passiert. Wenn man selber, wenn man irgendwie Grenzen überschreitet, hofft man ja, dass die Menschen, die das bewerten oder einordnen, das Gericht, dass sie möglichst die Situation betrachten. Das war im Affekt oder aber schauen Sie, wie viel ich gelitten habe oder ich habe nichts zu essen gehabt, deswegen habe ich was gestohlen oder ich habe es ja gut gemeint, ich wollte helfen. Man möchte ja, dass die Situation betrachtet wird. Und so ist es halt auch in diesen Situationen.
Weil es vom Tod natürlich nochmal eine andere Dimension ist.
Natürlich.
Ein Leben ausgelöscht wird.
Aber dann erst recht muss man genauer hinschauen.
Genau, weil da wollte ich auch in Notwehr, dass es verstanden wird, das war eine Situation, und das wird ja eingeräumt, solche Situationen, wo es selbst im Alten Testament, wenn nachts ein Haus überfallen wird und du siehst nichts und so weiter, und da wird jemand aus Versehen getötet, wolltest den gar nicht töten, aber du wolltest dich schützen. Sag, nee, das war Notwehr gewesen. Also haben wir ja selber solche Gesetze.
Wir unterscheiden zwischen Mord und Totschlag.
Ah ja, und das ist das Verständnis, das du einforderst. In einem Gericht möchte ich, dass die Situation, meine Motivation, dass das alles berücksichtigt wird. Ja, dann kann es vielleicht mildernde Umstände geben. Und vielleicht habe ich sogar dadurch, dass ich den einen Terroristen umgebracht habe, 100 Menschen gerettet. Ja? Das muss man ja irgendwo auch dann berücksichtigen. Ja, war so, musste umgebracht werden.
Aber macht das jetzt natürlich einfach? Also ich atme schon auf, also bei dem Text, den du jetzt in Josua gelesen hast.
Natürlich.
Das sind die Grenzen, wirklich, du führst uns jetzt an eine Grenze, die auch nicht... Da würde ich gerne lieber erstmal sehr lange schweigen, bevor ich überhaupt was sage dazu.
Ich würde es nochmal herausstellen, was du gerade gesagt hast, dass man sich tatsächlich in den Text hineinbegibt. Ich wundere mich ja heute noch, dass der Marzion, ein bekannter Kritiker im 2. Jahrhundert, sich diese Mühe scheinbar nicht gemacht hat, sondern einfach gesagt hat, Altes Testament weg. Ja, der Gott des Alten Testaments ist so böse, dass ich mir den Gott des Neuen Testaments nehme. Und das machen ja sehr, sehr viele Christen heute auch. Ja, die sagen, warum schlagt ihr euch mit dem Gott des Alten Testaments rum und denkt da lange drüber nach? Nehmt doch einfach den liebevollen, gütigen, barmherzigen Gott des Neuen Testaments, der sogar für uns gestorben ist am Kreuz. Ja, also da muss ich sagen, da macht sich jemand einfach nicht die Mühe, mal wirklich, wie du sagst, in den Text reinzugehen und zu schauen, was steht da wirklich da, was war da wirklich los und was war die Motivation Gottes, als er solche Maßgaben dem Volk gegeben hat.
Und dem nochmal unterstrichen im Kontext von Theokratie.
Ja.
er führt das Volk. Also die Gesellschaftsform ist eine andere. Und das Ganze verändert sich ja auch dann im Laufe der Zeit, als die Könige dann kamen, verändert sich auch. Da zieht sich ja Gott immer mehr zurück oder er prangert eher so ihre Lebensweise an durch die Propheten. Es scheint eher so selbstverantwortete Krieger zu sein, in die viele Könige dann ziehen, sozusagen. Also es verändert sich auch geschichtlich. Ja. Und also ich schwinge da schon mit bei diesen Fragen, die und Gedanken, die gestellt werden, nämlich, was du auch gesagt hast, nicht von oben, sondern hindurch. Denn wenn du in der Situation bist, ich habe mich auch gefragt, als du das Bild vor Augen gemalt hast, ja, eine Schule wird angegriffen, du hast eine Waffe, was machst du? Ja?
Also lass uns drüber reden.
Ja, ja, diese Dinge sind ja nicht theoretisch, die passieren ja. Ja?
Ja.
So Notwehr oder so irgendwie schwierige Umstände.
Ja, ein Mensch, haben wir doch erlebt vor ein paar Jahren, ein Mensch, der einen Laster zieht und war das Nizza,
ja,
einfach genau. In die Menschen fährt. Auch sagen,
Berlin.
Ja, ja, genau. Also,
ja, also da muss man doch handeln. Also Bescheidenheit und Zurückhaltung würde uns gut tun, nämlich man kann nicht pauschal etwas sagen. Ja? Das denke ich auch, ja. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, jetzt in dem Kontext, auch im Fortgang der Geschichte, und ich bin auch froh, dass wir auch irgendwie das Ganze auch so geschichtlich betrachten, was wir beschreiben, sind ja äußerste Situationen, ja. Die es gibt, aber zum Glück nicht immer. Ist das nicht eine Problematik unserer Gesellschaften, dass Menschen, die vom Töten sprechen oder Regierungen, die in den Krieg ziehen, die auch davon sprechen, dass sie ein Verteidigungsministerium haben und so weiter. Alle sagen ja, wir verteidigen uns nur. Ja. Nehme ich als Beispiel, ob wirklich sämtliche Möglichkeiten tatsächlich ausgeschöpft werden oder nicht, bis zu Waffe gegriffen wird oder nicht. Ja. Oder auch viele menschliche Situationen, wo Menschen aus Niedertracht andere Menschen töten, ja? Wo mit Nationalismen begründete Tötungen gibt oder mit Rachsucht oder mit Kränkung oder mit Niederträchtigkeit. Und ich spreche nicht mal von diesen seelischen Tötungen, die wir, hast du ja vorhin angedeutet, die wir Tag für Tag an uns und an andere begehen. Und da stellt sich mir schon durchaus dann die Frage, auch im Kontext des Lebens Jesu und das, was er verkörpert hat, dass er auch viel Leid auch auf sich genommen hat, anstatt Gewalt irgendwie auszuüben, was das für uns bedeutet. Also da machen wir uns so extrem viel schuldig als Menschen, beziehungsweise haben wir wirklich das ganze Territorium ausgekostet, in dem das Gebot, du sollst nicht töten, auszuleben ist. Und da habe ich den Eindruck, wir sind sehr, sehr, sehr weit.
Das ist ja genau das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Er hat ja dieses Gebot als allererstes kommentiert. Das ist sehr interessant. Das Erste, was er kommentiert in Matthäus 5.
Ja, ja. Ja.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll es gerichtsschuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist es gerichtsschuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist es hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist es höllischen Feuers schuldig. Ja. Und dann gibt er den Rat, wenn du deine Gabe auf dem Altar opfern willst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das heißt also, auch was du gerade gesagt hast, wir können Menschen umbringen, ohne sie zu töten.
Und damit knüpft es ja an dem an, was Zimmert ja schon vorher gesagt hat. Also der meint, dass er sauber durchs Leben kommt, der muss spätestens, nachdem Jesus hier geredet hat, und wenn man natürlich Jesus anerkennt als Autorität, wirklich schweigen und sagen, ich habe mich des Todes schuldig gemacht. Mhm. Aber er weitet ja das Todesgebot so aus, dass keiner mehr eine Lücke findet, also ich habe noch nie jemanden getötet, kann man sagen. Sagen ja Leute, ich bin gar nicht so schlecht, ich töte nicht, ich habe nicht ausgeraubt. Ja, aber nach Jesu schließt die Sache ab und sagt, auch du bist schuldig. wenn es darum geht. So, ich habe mich nicht schuldig gemacht, ich trenne Müll und was weiß ich was. Und ich mache auch keine Pflanzen kaputt.
Das ist ja die Schizophrenie, die wir als Menschen erleben. Ja. Ich kann über die Todesstrafe mich wahnsinnig aufregen und über Genozid in der Bibel. Und dabei bin ich dabei, jemanden anders umzubringen, ohne dass ich ihn töte.
Ja. Rufmord. Und dieser Konfrontation.
Ja, Rufmord, ja, zum Beispiel.
Und dieser Konfrontation auch durch seine Lebensweise. Also in Gedanken habe ich schon oft genug mir gedacht, also wenn diese Person nicht wäre oder diese Feinde oder diese Politiker oder diese was auch immer Gruppen, wäre Ruhe. So. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der manchmal so, wäre dieser Leiter nicht oder dieser Präsident oder diese Bevölkerung oder diese Truppen. So. Aber Jesus hält es aus, dass diese Menschen da sind, die ihn anfeinden. Er hält es nicht nur aus, sondern er guckt, wie sie am Leben teilnehmen. Und mein Eindruck ist, ja, jetzt erstmal, ich komme schon zu uns, auch als Einzelne, gesellschaftlich auf der Weltebene gesprochen, womit Kriege legitimiert werden.
Ja.
Mit welchen Nationalismen, mit welchen Werten, für die man angeblich kämpft, oder ethnische Konflikte, wo man bestimmte Bilder von Gesellschaften so sehr auflädt, dass sich Brüder umbringen. Ja, als du vorhin von Abel und Kain gesprochen hast, habe ich mir gedacht, sind wir nicht Brüder? Wir sind doch Brüder, wir Menschen sind doch Brüder, auch von Gott kommend. Aber wir bringen uns gegenseitig um und das wird so oft legitimierbar gemacht.
Der ganz andere.
Ja, ist der ganz andere. Bis hin zu diesen persönlichen, individuellen Sichten, wo wir auch innerlich oder gedanklich oder durch Worte oder durch Gedanken oder durch Verhaltensweisen so viel Schaden anrichten. Und da sage ich, es muss doch irgendwas heißen, dass Jesus das nicht nur gelehrt hat, was du vorgelesen hast, sondern dass er es gelebt hat.
Wir sind
zufällig seine Nachfolger. Und was bedeutet das für uns?
Wir sind ungeduldiger als Gott. Wir sind ungeduldiger als Jesus. Und da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast. Wie ist das, wenn Menschen Menschen töten? Das kann doch nur unter absolutem Vorbehalt geschehen. Denn ich kann jetzt als Richter oder als Jury oder was auch immer sagen, dieser Mensch hat so etwas Furchtbares getan, er ist des Todes würdig. Aber wie kann ich das wirklich beurteilen, dass der keine zweite Chance verdient hat, wo Gott doch den Menschen eine zweite Chance einräumt?
Und da hat ja Jesus eingesetzt, als er bei diesem Todesurteil von der Frau, die Ehebruch begangen hat, die Leute fragt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, diese Rückfrage, wo bin ich eigentlich, dass ich jetzt diesen Stein werfe? Und das ist eben auch, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Deswegen ist ja Jesus noch weiter gegangen. Er hat gesagt, liebt eure Feinde. Das ist ja noch eine ganz andere Nummer, ob ich, wie soll ich sagen, also wenn wir das wenn wir das machen würden an der Stelle, würde unsere Welt anders aussehen.
Ja, aber da könnte ja jetzt sofort jemand kommen und sagen, ja, dann kann ich ja nichts mehr ahnden. Wenn ich immer sagen muss, na, ich bin ja auch ein Sünder und ich habe ja auch Dreck am Stecken, dann kann ich ja niemandem anderen irgendwie zu nahe treten und ihn schon gar nicht bestrafen.
Also in der Frage, ob Jesus weitergegangen ist, weiß nicht, was du gemeint hast, mit er ist weitergegangen. Er ist auf jeden Fall nicht weitergegangen als das Alte Testament. Weil man halt so diesen, du hast vorhin Marzion zitiert, war das Alte Testament oder Richard Dawkins, der Gott des Alten Testaments. Nee, da steht genauso, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. 3. Mose 19. Du sollst deinen Nächsten lieben, Vers 17 und dann Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Ja.
Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Also es geht also nicht um Rache. Es geht nicht um eben, das fand ich spannend auch nochmal so diesen, haben wir alle Möglichkeiten ausgelotet?
Ja.
Haben wir in allen Situationen die Möglichkeiten
ausgelotet? Wenn wir es gemacht haben, haben wir auch das Recht, Grenzen zu setzen. Das ist ja die Frage, dann können wir ja nichts mehr begrenzen. Nein, manche Maßnahmen sind da notwendig, hilft alles nichts. Auch wenn wir alle ausgenutzt haben. Aber unser Stolz ist eben, dass wir sehr schnell mit unserem Urteil sind. Und das ist auch für mich die Frage, hat Richard Dawkins überhaupt verstanden, wer Gott ist? Wenn er sagt, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, das ist kein neutestamentlicher Text, das ist ein alttestamentlicher Text.
Aber trotzdem gibt es die Begrenzung des Bösen.
Logo.
Also, es scheint doch, ich versuche es mal jetzt so als These in den Raum zu stellen, weiß nicht, was ihr dazu sagt, es scheint doch Menschen zu geben, die tatsächlich so niederträchtig sind, deren Charakter so verdorben ist, dass jetzt wieder nach menschlichem Ermessen keine Chance auf Besserung ist. Was passiert dann mit einem solchen Menschen? Ich würde sagen, ich muss es Gott überlassen, das zu beurteilen. Ich kann das von meiner Seite nicht beurteilen, denn wie will ich mich als Richter aufschwingen, zu sagen, der wird sich nie mehr ändern.
Ja, aber, die Richter,
aber manchmal scheint es so zu sein.
Die Richter in Deutschland müssen das machen.
Ja, eben.
Weil die Bevölkerung sagt, hey, wie kann man den frei rumlaufen lassen? Ja. Jetzt hat er schon den fünften umgebracht, wollt er ihn noch einmal?
Ja.
Also von
aber
daher.
Aber dann lebenslänglich.
Ja, ja.
Das ist für mich
das
trotzdem
ist,
ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied.
Ob ich dein Leben beende.
So, ich schütze die Gesellschaft, indem ich ihn wegsperre und Sicherungsverwahrung und so weiter.
Also das ist für mich schon ein Unterschied, ja. Denn er kann ja immer noch leben. Und gucken, ja.
Und kann im Gefängnis möglicherweise
was
sich noch ändern.
Passiert, ja. Denn was vorhin hast du ja gesagt, wenn ich ihm das Leben nehme, ist das.
Final.
Ist final. Ja,
es ist final.
Da kannst du nichts mehr machen.
Aber
deshalb ist für mich dann so klar, wir wissen um die Komplexitäten, ja. Und dass es keine einfachen Antworten gibt. Aber für mich ist eine der Fragen, die ich auch stelle, ist, dass wir Nachfolger Jesu sind. Zufällig, ja. Und der ist sogar getötet worden und so. Ja? Also er hat irgendwas vorgelebt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ob das eine Bedeutung hat für uns, Nachfolger Jesu, in Bezug auf eine, sage ich mal, indiskutable Positionalität, die wir in der Gesellschaft einnehmen.
Mhm.
Ja? Also es gibt ja verschiedene, weißt du, die Regierung, das ist unsere Position. Die Partei, das ist unsere Position und so, ja, für die wir uns einsetzen. Oder das Gericht oder das Verteidigungsministerium und so weiter. Die haben doch alle ihre Positionalitäten und dann wird eben ausgehandelt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, sollte es für uns als Nachfolger Jesu eine unverhandelbare Positionalität geben in Bezug auf das Leben und in Bezug auf das Nicht-Töten? Für die wir uns gesellschaftlich weltweit einsetzen und sagen, wir sind Nachfolger Jesu, Töten ist nicht drin oder Töten als Konfliktlösungsmittel ist nicht drin.
Mhm.
Es gibt ja zum Beispiel die Mennoniten, ja, die sind Pazifisten, die stehen auch dafür und das wird auch in der Gesellschaft
Quäker,
gesehen.
Quäker auch.
Und die Quäker auch. Und die Frage ist, haben wir als Nachfolger Jesu genug Positionalität herausgebildet, die sagt, dafür stehen wir? Und es gibt ja auch manche Leute, die wir auch dafür bewundern, wie Martin Luther King oder so zum Beispiel. Ja? Gewaltloser Widerstand. Es gab dann Leute, die haben sich eben dafür eingesetzt und was bewegt. Und das war für sie nicht diskutabel. Ja? So Malcolm X hat andere Mittel angewendet, ja? Die er auch begründet hat. Aber gibt es so etwas wie so eine Positionalität, wie sie von Martin Luther King eingenommen wurde,
Gandhi.
Vielleicht auch von Gandhi eingenommen wurde und von unserem Meister eingenommen wurde, hinter der wir uns zu scharen hätten, aber das machen wir nicht, weil wir so viele Co-Identitäten beherbergen, ja, Nation und was weiß ich.
Dann dürften Christen mit der Einstellung so auch in keine Armee eintreten. Also freiwillig schon gar nicht.
Ja, in der
Kriegssituation, wenn du einberufen wirst, hast du wahrscheinlich kaum eine Chance. Aber es hat ja auch Beispiele gegeben, wo Leute gesagt haben, ich ziehe nicht die Waffe, ich will noch nicht mal eine Waffe haben, wenn das möglich war. Es gibt ja sogar eine Geschichte von einem, der eine Holzattrappe hatte, anstatt eines Revolvers in seinem Gürtel und damit tatsächlich durchgekommen ist, weil es keiner gemerkt hat. Aber dann dürfte man eigentlich mit der Einstellung
nicht Soldat werden. Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Meinst du, müssen wir uns alle einig sein in dieser Frage und dann in dieser Einigkeit sagen, hier stehen wir, eine
das,
Milliarde.
Das wäre schon das Friedensreich Gottes.
Also, was du da kriegst. Das wäre schon das Friedensreich.
Fragst du nach dieser allgemeinen Position
ich
für uns
so
alle?
Weit, oder? Aber es ist eh so im Sinne von, aus meiner Sicht, viel unausgeschöpften Gebot an uns Christen als Nachfolger Jesu, eine gesellschaftliche Kraft zu bilden, natürlich eine individuelle auch, da fängt es ja an, die sagt, Konfliktlösung ohne Gewalt. Dafür stehen wir ein. Das leben wir. Ja. Es ist ja auch schwieriger. Ja? Da musst du auch Lösungen liefern und nicht nur sagen, oh, also ich mache mir die Hände nicht schmutzig. Also,
das ist genau der Punkt.
Mit gesellschaftlicher, kreativer Kraft, mit der wir agieren. Ich habe den Eindruck, also da nehme ich mich irgendwie so irgendwie ein, da ist Stille im Lande. Ja? Wir sind Nachfolger Jesu, wir sind froh, dass er uns Leben gibt und so. Er hat uns erlöst und so. Also, that settled irgendwie so. Ja?
Aber
jetzt guck irgendwie, wie du nett bist und zurechtkommst. Und okay, wenn die Regierung kämpfen muss oder wenn es hier getötet wird, da Konflikt gibt oder was weiß ich.
Du hast recht, wir haben uns schon sehr angepasst.
Den Eindruck, es ist nur eine einfache Frage, was bedeutet es, dass wir diesem Jesus nachfolgen,
der so gelebt hat? Ich finde das sehr attraktiv, was du sagst, weil das entspricht ja auch dem, was die Bibel sagt. Überlass Gott die Rache, überlasse Gott das Gericht, nimm es nicht selber in die Hand. Jetzt auf der ganz persönlichen Ebene auch. Ich meine, was die Staaten machen, das ist...
Das ist der Punkt. Also wir machen es uns ein bisschen bequem, in einem Land zu leben, wo andere uns verteidigen.
Ja, natürlich.
Andere für uns Polizei spielen und sagen, ich mache das ohne... Der finale Todesschuss
trifft mich ja gar nicht. Ne? Du meinst, wenn wir noch im Wilden Westen leben würden, dann würden wir alle einen Revolver rumtragen?
Also, und da denke ich, voll, aber differenziert. Und dieses Differenzierte wird eben führen, dass der eine mit der einen Erkenntnis es anders handhabt, wie der mit der anderen Erkenntnis. Aber nicht in dem Sinne, wir machen uns die Hände nicht schmutzig. Die Polizei, das überlassen wir den anderen. Nee, wir brauchen eine Position, die gesamtgesellschaftlich auch verwertbar ist. Das heißt, ich unterscheide, jawohl, Gewaltfreiheit machen wir ja auch, erklären wir den Kindern im Kindergarten, Mediatoren, wir bilden aus, dass sie nicht einfach draufschlagen, sondern sich da versöhnen oder eben Kompromisse bilden und so weiter. Aber was passiert, wenn eben diese Grenze erreicht ist, wenn wir alles ausgeschöpft haben, und dann müssen wir als Christen den Mut haben zu sagen, ja, in der Bibel steht auch, der Obrigkeit ist das Schwert gegeben. Den Mut müssen wir dann auch haben an der Stelle.
Ich meine, was bedeutet das?
Die Zeit fließt,
aber hier der Salomo, der Weise, der dann sagt, es gibt eine Zeit für viele Dinge im Leben. Und dann Prediger Kapitel 3, und damit könnte man ja, das will es nicht beschweren, aber ich muss sagen, es gibt eine Zeit fürs 3 Vers 2, fürs Gebären und fürs Sterben. Wir haben ja nicht über das Sterben, sondern über das Töten gesprochen. Zeit fürs Pflanzen, Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Nein, lass die Bäume da stehen, die dürfen wir nicht ausreißen. Gibt es auch Diskussionen in unserer Gesellschaft. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen.
Also ich schlage mich auf die Seite von Simre. Ich finde das sehr attraktiv, was er sagt.
Ja,
aber ich befürchte,
es
wird erst wahr werden, wenn Jesus wiederkommt. Eine neue Welt. Und unsere Zeit ist leider zu Ende. Wir können uns noch weiter diskutieren, aber wir müssen unsere Zuschauer verabschieden mit diesen Gedanken. Aber vielleicht, ich hoffe, dass wir das Leben gefeiert haben durch unser Gespräch. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Genau.
Und ich glaube, ich hoffe, dass man das mir abspürt, dass es mir wirklich, das Leben ist so, so wertvoll, dass ich, man will eigentlich den Tod weit wegschieben und schon gar nicht aktiv den Tod herbeiführen. Da bin ich wirklich Pazifist, gebe ich zu.